Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Dieses ist die 235. Folge Computer Club 2 und ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer und begrüße jetzt auch mal, weil er nicht da ist, den Kollegen Wolfgang Rudolph.
Du begrüßt mich, weil ich nicht da bin. Na gut, ja. Dann begrüße ich auch alle, die, obwohl ich nicht da bin, mich hören.
Aber, du kommst ja gleich noch wieder, aber ist es sonst noch jemand da, der sonst nie da ist? Und zwar ist das Peter Welchering.
Ja, ich bin tatsächlich mal in Köln in diesem Studio, diesmal nicht virtuell nur, wie sonst immer über ISDN zugeschaltet und per Musiktaxi, sondern wirklich an diesem, ja, so halbrunden, halbeckigen Tisch und sitzt Wolfgang Back gegenüber, Manfred Kläuber im Rücken.
Naja, mal gucken, wie das wird. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn der im Rücken sitzt?
Das ist ein unkalkulierbares Gefühl.
Und so,
ich weiß.
Ich meine,
ja gut, das ist ja dann okay.
Der Zuhörer sieht das nicht, aber.
Nö, dass er Faxen macht, das kennt man.
Ja. Gut, okay, das werden wir ertragen. Wolfgang Rudolph, du hast ja nur du liest ja auch die E-Mails, die wir so kriegen da, und in letzter Zeit fällt auf, dass wir da irgendwie da zurechtgerückt werden, weil wir so ewig gestrige wären und weil wir den Street-View-Dienst so schlimm behandeln.
Naja, im Gegensatz zu dir lese ich diesen Kram nicht. Wenn da so in den ersten Zeilen die ersten Schlüsselworte auftauchen, dann ist das Ding weg und fertig. Wenn sich jemand sachlich damit auseinandersetzen will und eventuell uns auch darauf hinweist, auf seine Art die Dinge zu betrachten, dann ist das ja in Ordnung. Aber die Leute, die sollten sich einfach mehr informieren. Und wenn sie jetzt auf die Idee gekommen sind, dass es nur Street View gibt, dann tun sie mir eigentlich leid. Denn es gibt ja seit vielen Jahren viele, viele, viele Dienste. Und ich habe da mal wieder geguckt, iHoot gibt es immer noch. Ich habe gedacht, die sterben aus. Ich weiß nicht, ob du das kennst, iHoot.
Ich habe mich mit Sidewalk ein bisschen beschäftigt.
Nee, iHoot ist was anderes. Das ist nicht kein Bilderdienst, sondern da meldet man sich an und dann kann man unter, ich glaube, über 21 Millionen Häusern mittlerweile in der Bundesrepublik einfach eine Adresse eingeben und dann wird dann beschrieben, was wohnen da für Leute, Einkommen, Bildungsschicht, Hartz IV und was weiß ich nicht alles. Und man bekommt dann sogar noch die normale Google von oben guck Bildchen dazu. Also das ist eine viel gemeinere Sache. Ich denke, die Gesellschaft sollte endlich mal aufwachen, dass man diese Sachen nicht anhalten und nicht aufhalten kann. Das ist ganz klar. Aber dass wir lernen müssen, damit umzugehen und vor allen Dingen auch unsere Politiker uns die Werkzeuge geben, damit wir da ein bisschen den Daumen drauf halten, damit nicht alle Daten auf dieser Welt zusammengeführt werden und entführt werden und dann nie mehr rauszubekommen sind. Das ist ein wichtiges Anliegen.
Ja, und vor allen Dingen das, was man damit verpixeln macht, dass man sagt, wir verpixeln die Gesichter. Das ist ja noch keine Identitätsvernichtung, sondern es gibt ja Leute, die haben immer dasselbe an. Zum Beispiel. Und die kann ich genauso gut wiedererkennen, wenn das T-Shirt da irgendwo rumläuft.
Ja, mit Kinderwagen, mit einem Stock oder mit Krücken oder mit einer speziellen Mütze oder mit der Brille. Das ist ja alles Unsinn. Das ist ja Augenwischerei, sowas. Aber diese Welt dreht sich weiter und zu diesem Thema, da hast du ja den Peter Welchering heute neben dir sitzen. Und da gibt es ja auch Dinge, da, als ich das gehört habe, das ist ja schon im Februar passiert eigentlich, aber so richtig hochgekommen ist es jetzt erst in den letzten zwei Wochen, da hat es mir im Grunde genommen die Sprache verschlagen. Das nennt sich ein Patent, was von Apple angemeldet wurde, Systeme und Methoden zur Identifizierung unautorisierter Nutzer eines elektronischen Gerätes.
Genau. Ja, das ist aber, glaube ich, am 19. August ist das zum Patent angemeldet worden.
Nee, schon im Februar.
Nee, zum Patent angemeldet worden wurde schon vor zwei Jahren. Es gab so erste Spekulationen im Februar, das ist richtig, und veröffentlicht wurde es jetzt am 19. August. Also da sah eben das US-Patentrecht vor, das Patentamt muss es veröffentlichen, muss es auflegen, damit eben auch Ansprüche geltend gemacht werden können. Und seitdem wissen wir, was Apple davor hat.
Mhm. Ja, soll ich dazu mal was sagen, Peter? Ich weiß nicht, was du jetzt vorhattest.
Dann sag was dazu, ja.
Okay. Also, das Patent umfasst, so mal ganz grob gesagt, Objekte identifizieren. Also man zeigt dem iPhone dann irgendein Objekt, ein Gerät oder ein Gebäude oder sonst was. Und das holt sich dann Informationen, entweder über RFIDs, die irgendwo da drin sind mit Informationen, über Barcodes oder einfach, indem es diese Objekte erkennt. Gesichtserkennung ist drin. Es kann also Gesichter erkennen. Dazu gibt es ja auch von Google eine Software, die heißt so ähnlich wie Google, aber nicht ganz so Google. Und dann soll es auch Textnachrichtenfilter filtern können. Das heißt also unerwünschte Ausdrücke. Wenn da jemand schreibt, du bist doof oder so, dann kann ich das rausnehmen, ersetzen durch Sternchen oder durch was Freundliches. Überwachung von Nachrichten, ob sie zugestellt worden sind. Stimmveränderung. Also ich könnte mich hier als Dagobert Duck irgendwie verstellen, einfach auf Tastendruck. Alles das umfasst dieses Patent. Aber es geht noch weiter, Peter.
Ja, wobei das mit den Textnachrichten, das habe ich eigentlich im Patenttext, also ich habe mir die ganzen weit über 20 Seiten noch angeguckt, das habe ich da nicht wiedergefunden. Gleichwohl, es wurde heftig darüber diskutiert, dass Apple das vorhat, nur das konnte ich aus dem eigentlichen Patentantrag nicht entnehmen. Der ist allerdings auch wirklich relativ allgemein gehalten und da geht es Apple mehr oder weniger um die Technologien und um die Ideen, die dahinter steht, um die Konzepte, die ja von Geheimdiensten eben schon seit vielen Jahren angewendet werden, um Smartphones eben auch als multimediale Wanze einzusetzen.
Du bist ja ein Schelm. Was nimmst du denn an, dass Apple da irgendwo in diese Richtung arbeitet?
Nö, aber ich find's ganz lustig. Ich stelle mir gerade so vor, dass die National Security Agency oder unser deutscher BND, wenn die, vorausgesetzt der Patentantrag kommt durch, das ist ja noch gar nicht gesagt, aber wenn die dann tatsächlich sich an Apple wenden müssten und sich eine Lizenz kaufen müssten, damit sie per Smartphone spionieren können, das fände ich schon eine ganz witzige Sache.
Ja, und vor allen Dingen, man soll ja mit dieser Technologie zum Beispiel, wenn das Gerät geklaut, entwendet, entführt worden ist, das einfach anrufen können, dann kann Apple die Daten, meine persönlichen Daten darauf, zu meinem Schutzlöchern auf eigene Server transferieren, damit sie mir die später zurückgeben können. Was sonst damit geschieht, weiß ich nicht. Also alles, was persönliche Daten darauf sind. Man kann dann aus der Ferne durchaus ein Bild machen von dem, der sich das geklaute Gerät ansieht. Und es gibt auch noch so Sachen, die sicherlich, ich für meine Begriffe, ein Feigenblatt sind. Zum Beispiel Herzschlagaufzeichnung. Man kann also aufzeichnen, ob derjenige, der das in der Hand hat, jetzt sehr aufgeregt dabei ist oder nicht. Man kann das Mikrofon einschalten. Man kann im Grunde das gesamte Teil vollständig fernbedienen. Braucht man das denn wirklich?
Nee, für die Diebstahlsicherung muss man überhaupt nicht so weit gehen. Was dann wirklich dahinter steckt, ist, glaube ich, dass Apple einfach die Oberhoheit über das iPhone zurückgewinnen will. Und erstaunlicherweise in diesem Patentantrag haben die schon sehr weit vorausgedacht. Es ist nämlich an einer Stelle ganz explizit vom Jailbreaking die Rede, also von der Technik, mit der ich dann das iPhone knacken kann, um anschließend...
Die von Gerichten erlaubt worden ist, gerade vor kurzem.
Ja, vor Gerichten nicht, das war die Urheberrechtsbehörde, die oberste Urheberrechtsbehörde in den USA. Ja. Die haben das erlaubt, die haben festgestellt, ja, damit wird nicht gegen Urheberrecht verstoßen. Und Apple lässt im Augenblick allerdings noch prüfen, ob es nicht noch irgendwelche anderen Gesetzesverstöße geben könnte. Aber da steht eben in diesem Patentantrag auch schon drin, dass es eine unbefugte Nutzung im Sinne des Kaufvertrages sein könnte, wenn eben ein iPhone jailgebreakt wird. Und es geht ja in diesem Patentantrag um jedwede unberechtigte Nutzung von iPhones. Und wenn man all diese Spionagetechniken sich mal anschaut, also tatsächlich Gesichtserkennung des Besitzers, Stimmerkennung des Besitzers mit Profilvergleich, das Nutzungsprotokoll führen, das heißt tatsächlich protokollieren, wie geht denn ein bestimmter Nutzer, ein bestimmter Besitzer eines iPhones mit seinem iPhone um, was macht er für gewöhnlich, wo hält er sich für gewöhnlich auf, wie transportiert er es auch, das kann der Bewegungssensor dann ermitteln, dann geht es wirklich, wenn man diesen Patentantrag ernst nimmt, um die totale Überwachung von iPhone-Besitzern. Und das geht zumindest hier im westeuropäischen Kulturkreis damit ein Stück zu weit.
Nun gibt es ja da Vorbilder. Ich meine, Microsoft hat das ja auch schon vor Jahren probiert. Da, wenn ich da ein Update fahren wollte von XP oder irgend sowas, hat man sofort gefragt, ist deine Software, ist die original, ist die genuine? Und dann hat man eine Prüfung gemacht und wenn dann die Lizenz stimmte und dann konnte man das Update machen, ansonsten konnte man es nicht machen. Der wurde ja so, im Grunde genommen von der Gemeinde, wurde der so beschossen, Microsoft, dass die jetzt wohl die Finger so ein bisschen davon lassen. Könnte das Apple auch passieren?
Ja, Die ersten Reaktionen in der iPhone-User-Gemeinde waren ja schon teilweise großes Entsetzen. Und allmählich kann man feststellen, nach ein paar Tagen, wie gesagt, das ist ja erst am 19. August in den USA bekannt geworden, das ist dann so zu uns rübergekommen am 24., 25., 26. August, also so viel wissen wir noch gar nicht davon. Aber was man da jetzt schon wahrnehmen kann in Westeuropa ist, dass die Leute auch einfach ein Stück weit sauer werden und sagen, ich habe für mein iPhone bezahlt und da will ich auch damit machen können, was ich will.
Genau.
Und ich will auch entscheiden können, beispielsweise, soll denn überhaupt eine solche Diebstahlsicherung darauf laufen? Und wenn ich die darauf nicht laufen haben will, dann bitteschön will ich auch gar nicht haben, dass mein ausgeschaltetes iPhone von irgendjemandem eingeschaltet werden kann, dass beim ausgeschalteten iPhone das Mikrofon aktiviert werden kann, dass vom ausgeschalteten iPhone ein Foto der Umgebung gemacht werden kann und so weiter. Also da regt sich tatsächlich schon sowas wie Protest und da bin ich mal sehr gespannt, wie der sich noch entwickeln wird.
Aber absurd ist zum Beispiel ja auch, dass also so Indizien für Apple sind, das Entfernen einer SIM zum Beispiel oder ungewöhnlich weite Entfernung von meinem normalen Aufenthaltsort weg oder ungewöhnlich hohe Speicherauslastung. All diese Dinge werden überwacht. Das muss man sich mal überlegen. Es gibt also keine Funktion in dem Gerät, was dann künftig, wenn diese Patente zur Anwendung kämen, geheim wäre.
Ja, wobei diese Patente, die legen ja im Augenblick nur noch mal fest und fassend zusammen, was ja ohnehin, das muss man sich immer wieder deutlich machen, was ja ohnehin an Technologien insgesamt schon verfügbar ist und was auch angewendet wird. Alle diese Technologien sind ja schon seit 3, 4, 5 Jahren in der Anwendung und viele Geheimdienste nutzen das ja schon. Und Geheimdienste spionieren auf diese Weise auch via Smartphones Menschen aus. Also das hat ja nichts Neues, sondern dass jetzt erstmalig mal all diese Technologien zusammengeschrieben werden, da sehe ich sogar dann eigentlich einen positiven Aspekt, weil das ist bisher in dieser Deutlichkeit und Klarheit noch nicht passiert. Und dann mal gesagt wird, so sehen diese Technologien aus, das kann damit gemacht werden.
Also, Kollege Back, wirfst du dein iPhone jetzt weg?
Das wollte ich vorher schon wegwerfen. Ich halte es noch ein bisschen, bis die da richtig zur Potte sind, dann ist es sowieso weg. Aber mich wundert, dass man das zum Patent anmelden will. Denn das ist doch eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man will. Wer ein Patent haben will, der muss das Patent so beschreiben, dass andere Fachleute es nachvollziehen können. So. Das kann doch nicht irgendwo wahr sein, dass ich so eine Verschleierungssache so beschreibe, dass andere das nachmachen können. Das behalte ich doch ganz schön geheim für mich. Aber scheinbar, was hat Apple sich dabei gedacht?
Ja, wobei die Technologien, die da beschrieben werden, werden vom Konzept her beschrieben. Also damit kann ich sie noch nicht sofort umsetzen. Das ist der Witz dabei. Und in der im Vorantrag zu dem Patent vor 2 Jahren, da waren sie noch ungenauer beschrieben. Aus dem eigentlichen Patentantrag dann aus dem Februar 2009, da wurden sie schon so ein bisschen genauer beschrieben. Das wurden auch Techniken benannt mit bestimmten Begriffen. Nur eben die ganz konkreten Methoden, die ja auch die Geheimdienste anwenden, die sind in diesem Patentantrag so noch nicht beschrieben. Deshalb bin ich auch sehr gespannt, ob nach der öffentlichen Auslegung Apple nicht doch diesen Antrag zurückbekommen wird mit der Aufforderung des Patentamtes, jetzt werde ich mal konkreter. Denn im Augenblick seid ihr noch so unkonkret, dass wir auf diese unkonkreten Fakten hin oder auf diese unkonkreten Beschreibungen hin eben noch kein Patent erteilen können.
Es gibt in Deutschland zum Beispiel, da muss das Patent für den Fachmann nachvollziehbar sein. Das ist ein Punkt. Es muss neu sein. Das ist ein Punkt. Kann ja alles erfolgen. Und es darf nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Und da haben wir doch einen Punkt, wo wir alle, glaube ich, die wir hier zusammen sind, sagen, das verstößt gegen die guten Sitten und gehört deshalb auch nicht patentiert.
Aber es ist doch ein wunderschöner Aufkleber darauf. Mantel, Deckmantel, unter dem Deckmantel des Diebstahlschutzes. Da läuft ja die ganze Sache. Und alles andere ist doch rein hypothetisch, was wir hier sagen.
Also werde ich mit meinem iPhone, das werde ich immer wieder kriegen, das wird nie gestohlen, aber ich gehe dafür vielleicht in den Knast. So, und
nein, du hast es ja nicht geklaut, du hast es ja gekauft.
Ja, aber weil ich dagegen verbreche da mit so mit Jailbreak und andere Leute haben Jailbreak umsonst gekriegt. Die wollten gar keinen und hatten plötzlich einen.
Naja, Jailbreaken darfst du ja. Die Urheberrechtsbehörde hat gesagt, du darfst das, ne?
Ja, also es ist schon ganz lustig, was da passiert. Und ich glaube, das gibt in der Strategie von Apple einen ganz schönen Knick.
Na, ich glaube es nicht, denn die Leute, die so auf ihr Apple iPhone stehen, die werden das alles positiv sehen, so wie ich natürlich auch, und werden dann auch diese Geräte noch weiter in den Himmel heben und loben, denn technologisch sind die absolut spitze.
Ja, und deshalb machen wir weiter so, oder?
Genau.
Naja, wir werden vielleicht so weitermachen, aber ich sehe schon, dass sich so etwas wie Protest rausbildet in der iPhone-Anwendergemeinde und dass viele iPhone-Anwender sagen, okay, das geht jetzt wirklich zu weit. Da habt ihr also eine Grenze überschritten, das wollen wir nicht mehr.
Jo, Peter, vielen Dank für deine Information und den Besuch im Studio, den ich leider versäumt habe.
Aber ich habe ihn dafür genossen. Tschüss.
Ja, geht mir ganz genauso. Tschüss.
Wolfgang Back, hast du jetzt schon mal was gekauft bei im Internet?
Ja klar, jede Menge.
Jede Menge,
was jede Menge. Ich glaube, ich habe bei eBay habe ich glaube so um die 75 Sterne.
75 Sterne?
Ja, 75 Sterne. Bei jeder Aktion kriegst du ja einen Stern gut geschrieben irgendwie. Mhm. Und ich glaube, bei 50 habe ich sogar eine Gratulation gekriegt in Form von einem Brief. Aha. Mit einer kleinen Urkunde drin. Und ich glaube, meine Farbe hat sich auch gewechselt. Oh. Die Farbe von meinem Account. Ich glaube, die ist jetzt blau oder sowas, aber vorher war die andersfarbig.
Also das ist jetzt wichtig für dich?
Nein, überhaupt nicht. Das ist aber so bei eBay.
Was kaufst du denn so bei eBay?
Viel Elektronik, das, was ich woanders nicht kaufen kann.
Erzähl mal.
Also ich habe auch schon ein Tefifon gekauft bei eBay für 10 Euro. Und habe auch schon einen Computer gekauft. Nee, das war ein Shop gewesen. Da habe ich schon Geld verloren. Ich habe irgendwo einen Drucker bestellt und dieser Drucker wurde mir nicht geliefert. Was mir geliefert wurde, war der Insolvenzantrag. Und da war ich irgendwie der 560. Gläubiger da irgendwo. Dann habe ich dann eingestampft und habe gesagt, da kriegst du sowieso nichts mehr von dem. Also ich bin aber manchmal auf der Suche noch nach dem, ob der wieder was Neues angefangen hat. Wenn ich das so wüsste, wie der sich jetzt nennt.
Heinz, hast du einen Überblick, wie viele Deutsche nicht nur bei der elektronischen Bucht, sondern auch bei anderen Anbietern im Internet kaufen?
Es gibt ziemlich genaue Zahlen. 27 Millionen Deutsche Internet haben schon im Internet Waren ersteigert.
Von etwa 40 Millionen Haushalten.
Ja, und das sind also 54% aller Internetbenutzer. 54, ja. Also über die Hälfte aller Internetbenutzer hat schon mal was bei eBay, bei Hood.de, bei Auvito, bei Ricardo, MyHammer, wie sie alle heißen, irgendwas ersteigert und seine Erfahrung damit gemacht. Du bist übrigens nicht ganz typisch mit deinen Computern.
Ja, und auch sowieso. Ich bin sowieso bei eBay nicht typisch, weil ich jetzt rausgeflogen bin.
Okay.
Weil ich saß davor und wollte was kaufen. Dann musste ich mein Passwort eingeben. Da fing ich da an und denke, ich habe so viele Passwörter. Ich hatte das auch aufgeschrieben im iPhone hier in so einem Passwort-Dings. Und dann habe ich das Passwort vom iPhone genommen. Und das klappte nicht. Und da habe ich gedacht, mein Gott, nochmal, hast du denn ein anderes irgendwann mal da genommen? Und dann habe ich gedacht, naja, das könnte ja ein anderes gewesen sein. Probiert, klappte nicht. Und ich habe das so oft probiert, bis auf einmal machte es klack und war draußen. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Computer, wo das Passwort abgespeichert ist. Da bin ich da und der ging auch nicht mehr.
Nee, wenn einmal gesperrt ist, bist du gesperrt. Natürlich
war alles gesperrt. Und jetzt muss ich mal gucken, was ich da mache. Entweder ich kaufe nichts mehr bei eBay oder
du bekommst doch dann, ich glaube, bei der Anmeldung musst du irgendwie so eine Frage hinterlegen.
Ja, genau.
Wie hieß der erste Freund, die Mutter des ersten Freundes meiner Freundin oder irgendwie so
Quatsch? Mein Knackpunkt ist, dass ich sagen soll, in welcher Straße wuchsen Sie auf?
Ja, und gib das da rein.
Also ich wuchs in nicht vielen Straßen auf. Ich habe die alle eingegeben und nachdem ich alle eingegeben hatte, war ich nochmal draußen. Also ich bin jetzt eBay los, ich muss entweder einen neuen.
Seitdem sieht er auch viel entspannter aus.
Ja. Muss entweder einen neuen Account mir ausdenken. Und das Blöde ist ja, wenn du einmal ein schönes Passwort hattest und bist gezwungen, das zu ändern, weil auch vielleicht was passiert ist, dann darfst du das alte Passwort nicht mehr nehmen.
Ja, wenn du es ändern sollst, dann kannst du das alte nicht nehmen, das ist ja klar.
Nee, aber wenn du es viermal ändern musstest und dann denkst du ja, könntest du eigentlich mal das nehmen was vom Anfang.
Das heißt, die speichern die Passwörter.
Ja. Interessant.
Interessant.
Ja.
Lieber Peter Schaar, für den Fall, dass Sie hier mithören, wir sollten mal darüber reden.
Ja. Ja, das dürfen die doch, oder?
Ja, wenn das Verbindungen hat in irgendeiner Art zu dir oder so, denn viele Leute machen ja das, dass sie ein Passwort für viele Zugänge haben und dann ist das schon kritisch. Also sehe ich nicht so.
Ja. Ja, aber das sollte man wirklich mal überlegen. Mhm. Denn sie müssen, wenn sie das so haben wollen, dass sie sagen, wenn du sich das einloggen, nehmen wir wieder dasselbe Passwort. Das verbieten sie mir.
Naja,
egal. Na gut, okay. Und das ist das erste Mitspeichern, das liegt auf der Hand.
finde ich. Ja, solange wie es gültig ist, muss es ja gespeichert werden, sonst könnten Sie es ja nicht vergleichen.
Ja, heißt, das nicht löschen?
Hast du auch von solchen Problemen gehört bei diesen 27 Millionen?
Ich habe selber auch mal Probleme gehabt. Wir hatten so mein Konto mal gehackt und haben geklaute Ware darüber verkauft.
Ja, schön.
Weil ich sehr selten danach sehe und irgendwann kriege ich dann über E-Mail eine Benachrichtigung von eBay eben, das mit dem Konto, was nicht in Ordnung wäre.
Hab ich auch gekriegt.
Und die haben das dann gesperrt und damit war die Sache dann gegessen.
Ja. Und wenn du dann nicht mehr weißt, in welcher Straße du aufgewachsen bist?
Nein, das ist von denen automatisch gesperrt worden und seitdem ist Ruhe da. Das existiert also im Prinzip.
Was kaufen denn die Deutschen alles?
Anders als Wolfgang. Die kaufen Hobby- und Freizeitartikel vor allen Dingen. Bücher sind sehr beliebt, Kleidung, Schmuck und dann kommen eben erst Computer. Es gibt auch, immer wieder hört man mal so tolle Sachen. Als der Papst neu gewählt wurde, wurde ja sein alter Golf mal versteigert über eBay.
Ja, 100.000 oder wie.
Oder jetzt vor kurzem ist mal ein Polunder von Hans-Dietrich Genscher versteigert worden. Das kommt auch wieder immer. Ja, natürlich. Der hat ja nur gelbe Polunder.
Mal der frisch gewaschen?
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Da
könnten wir ja auch den roten von dem Schreiber verticken.
Ich meine, wie wichtig sowas ist. Das ist eine ganz interessante Sache. Ein Bekannter von mir sammelt antike Uhren und ist leider bei ihm mal eingebrochen worden und die wurden gestohlen.
Aha.
Jetzt gibt's ja keinen Wert dafür, richtig. Und da hat die Versicherung gesagt, okay, schauen Sie mal, ob Sie nicht bei eBay was Vergleichbares finden. Die Preise, die da erzielt werden, das erstatten wir Ihnen als Versicherungsbetrag. Das ist also eine Marktbildung mittlerweile. Ich finde das sehr interessant.
Da ist er bei eBay ja noch recht gut. Nach meinen Erfahrungen sind viele Sachen in eBay doch sehr teuer. Die bekomme ich vielleicht beim Händler an der Ecke heutzutage schon günstiger.
Gut, man kann mal nachsehen, was es da kostet und was es der Händler kostet. Ja, ja. Ich meine, das ist ja bei allen Online-Plattformen, dass man erstmal nachsieht da und dann beim Händler guckt, was man hat. Denn man soll ja auch den lokalen Handel unterstützen. Ja. Ich bin da etwas altmodisch vielleicht.
Also ich war letztens mal wieder bei Mediamarkt und die haben immer damit gesagt, die Verkäuferin sagt, wir haben eBay-Preise. Wir haben eBay-Preise.
Super überteuert. Das ist jetzt alles sehr allgemein. Man kann ja beim Versteigern, gibt es ja ganz einfache Strategien, wie man vorgeht. Also erstmal muss man sich genau ansehen, was man haben will. Also das raussuchen, gucken, ob es ein gewerblicher Verkäufer ist oder ob es ein Privatmann ist. Bei Gewerblichen hat man Rückgaberechte, bei Privaten eben nicht, weil es eben gebrauchte Artikel sind. Man sollte sich schon die Beschreibung genau ansehen, ob da nicht irgendwas versteckt drin ist, ob das Gerät defekt ist oder Bastelbedarf ist oder wie es als die iPhones 4 erst rauskamen, da hat man leere Verpackungen verkauft. Das stand schon im Text drin, dass es leere Verpackungen waren.
Mit der Dreierversion auch schon mit.
Also das stand schon irgendwo im Text verklausuliert drin. Da steht dann im Originalverpackung iPad 4. Dass da kein iPad drin ist, stand eben nicht explizit drin. Oder iPad 3 ist iPhone 4 oder iPhone 3, ist ja egal, welches das war.
Da habe ich gesehen, bis 100 Euro.
Ja.
Also unglaublich, für eine leere Verpackung.
Das andere ist, dass sehr viel Hehlerware verkauft wird. Wenn also etwas überraschend, gerade zu Festpreisen, überraschend billig ist, kann es genauso gut sein, dass es Hehlerware ist. Und an Hehlerware kann man kein Eigentum erwerben. Das heißt, wenn das rauskommt, muss man die Ware zurückgeben. Natürlich, wir haben es gesagt, Preise vergleichen, ist klar. Dann ist was mit was ja auch bei eBay üblich ist. Man könnte ja direkt seinen Preis eingeben, sagen, das ist mir 3,70 Euro wert, gebe ich ein und warte, bis die Versteigerung zu Ende ist. Viele bieten allerdings erst ganz zum Schluss. Und das bietet sich auch an, wenn man eine schnelle Leitung hat, in den letzten Sekunden geben. Das ist eben dieser Last-Moment-Effekt, mit dem normale Versteigerungen auch arbeiten. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten ist ja bloß, um die Leute nochmal hochzutreiben.
Da kannst du nur Pech haben, wenn da bei dem anderen eine Maschine dahinter sitzt.
Ja, es gibt Software, die bietet dafür. Da gibt man seinen Höchstpreis an, der gibt das dann im letzten Moment an.
Bist du nie der Letzte.
Ja, es gibt andere Sachen. Man kann aber zum Beispiel auch gucken, wann endet die Versteigerung. Ist es irgendwann mitten in der Nacht? Dann ist es schön, dann kann ich mich dann nachts hinsetzen, wenn ich nicht schlafen will, weil die meisten anderen dann schlafen. Oder wenn
der schläft nicht.
Ne? Ja gut, der bietet dann trotzdem mit. Oder wenn Großveranstaltungen sind, wenn alle vor dem Fernsehen Fußball, Weltmeisterschaft, Endspiel gucken oder Formel 1 gucken oder sonst irgendein großes Ereignis gucken, dann ist natürlich, wenn da endet, ist das eine schöne Zeit,
Super
um da zu werden, da kann man schon mal bessere Preise kriegen. Ich habe mir mal für mein altes Naturschlagzeug in Becken ersteigert zu einem Spottpreis, weil es genau eine Urlaubszeit war und anscheinend alle Musiker in Urlaub waren. Ja. Und da sagt der Verkäufer, ich habe ja hinterher mit dem mal telefoniert, sagt er, ja, wir haben einfach Glück gehabt.
Also eBay hat auch, glaube ich, eine eigene Zeit. Man müsste die eBay-Time, die müsste man so legen, dass wenn irgendwelche Löcher sind, wo keiner davor sitzt.
Na, die meisten Bieter bieten in der Mittagspause der Arbeitszeit.
Aha, ja.
Da gibt's dann gibt's sowas anderes. Auch wenn ich mit Privatleuten mache, sichere Zahlungsmethoden, also PayPal, das eBay-eigene System. Wer mit sonst mit Online-Händlern arbeitet, wie Amazon, da kann man sich auf die eigenen Systeme verlassen. Wenn man einem Privatmann mit einer Auktion vorher Geld überweisen soll, könnte es sein, dass der nicht ganz edle Absichten hat und man dann so wie du mit deinem Drucker dann da Probleme hat.
Aber vielleicht denkt der ja genauso oder man sagt, warum soll ich irgendjemand was schicken? Vielleicht bezahlt er es ja nicht.
Ja, ja. Gut, man kann dann sagen, okay, schick's mir bitte per Nachname, wenn man kein Zahlsystem dazwischen haben will, und man kann wirklich sowas nehmen wie PayPal, also eine also Abrechnungsplattform.
Nachname dazwischen ist nicht die Lösung, denn dann bekommst du ein Paket per Nachname und wenn der Briefträger das Geld hat, dann packst du dann Ziegelstein aus.
Ja,
also
gut.
Also toll ist es, ich habe mal so für das iPhone so ein USB-Kabel gekauft in Hongkong. Das kostete 68 Cent. Inklusive Versand.
Ja, wir haben das mit dem Segelschiff mit Urlaubern
drin. Da habe ich schnell bei PayPal draufgedrückt und habe 68 Cent überwiesen und hatte, glaube ich, mittwochs hatte ich das Kabel aus Hongkong mit, ist durch den Zoll gelaufen für 68 Cent und das Kabel, das macht doch noch einen guten Eindruck.
Also, Wahnsinn, das ist unglaublich.
Schon Wahnsinn, ne, was da passiert.
Dafür kann man nicht mal ein Draht
kaufen.
China,
wo ich nicht so gerne kaufe, also das gibt es auch wahnsinnig billige Sachen, aber was man da in letzter Zeit so überall hört, was da für Machenschaften sind, so in der Arbeitswelt und Unterdrückung und so weiter. Sollte man vielleicht die Finger ein bisschen davon lassen.
Heinz, ja. Wir schweifen ab, wenn wir den Kollegen Back weiterreden lassen.
Der ist nach China. Wer kauft eigentlich bei eBay?
Ja, das frage ich mich auch, außer Wolfgang Back.
Ja gut, 60% Männer, 49% Frauen. Das ist also eine Technik im Männer dominierte Sache. Es kaufen übrigens auch mehr Ostdeutsche als Westdeutsche. Aha. Ersteigern Sachen. Das ist 62-53%.
Bezieht sich das nur auf eBay oder allgemein auf alle
auf
Shops?
Auf Versteigerungsplattformen.
Okay.
Das geht um Versteigerung hier, nicht bei Festpreiskaufen.
Und warum sind da mehr dabei?
Musst du die fragen. Das ist, also Ersteigern ist ja auch so ein bisschen ein Hobby, wenn man das machen will, ein bisschen Wettkampf und das anscheinend da besser verankert im Osten als bei uns.
Gibt es Gründe dafür, warum das so ist? Schnellere Lieferung oder einfacher oder am Wochenende aussuchen und nicht durch Läden laufen oder irgend sowas?
Das ist einfach nackte Zahlenuntersuchung, keine Begründung dabei geliefert. Was man eher begründen kann, dass eben fast 70% der Ersteiger sind junge Leute, sind zwischen 18 und 29 Jahre alt. Und von den Senioren, also so Wolfgang Back und aufwärts, sind an sich nur 25%,
die das machen. Du nennst mich jungen Hüpfer, nennst du Senior.
Ja, bei den über 60-Jährigen.
Ja, soll der Seniorita zu dir sagen.
Über 60-Jährigen, da sind es nur noch 25%.
Ja. Da war ich eben zu der Minderheit.
Ja. Ja, das wissen wir jetzt.
Ja, schon immer. Ja, das Internet hat also auch in diese Richtung unsere Welt deutlich verändert und auch unser Kaufverhalten.
Ja.
Es gibt aber noch andere Bereiche, wo das Internet ganz, ganz kräftig zuschlägt, zum Beispiel bei der Telefonie. Ich habe da jetzt wieder etwas gefunden, und zwar die Firma Elastics. Unternehmen, die haben Asterisk, diese Distribution, diese Telefonanlage. Die bringen jetzt die Neuerung in Elastics 2.0. Und zwar kann dann diese neue Software, die ja Open Source ist und kostenlos ist, auch E-Mail, Instant Messaging, Fax und Videokonferenzen. Das heißt, also hier wird eine komplette Telefonanlage ersetzt. Ich weiß, dass auch in großen Unternehmen teilweise diese Software auf den Servern läuft und die Telefonanlage verdrängt hat. Also es hat sich wahnsinnig viel getan. Diese Elastics 2.0, die steht unter der GPL V2. Und man kann die unter Elastics.org als ISO-Image für 32 und 34-Bit-Systeme herunter.
Brauchst du aber noch einen Scanner, wenn du faxen willst, oder?
Ja, irgendwie muss das da reinkriegen, das ist schon klar. Das Fax wird über ein Web-Interface gemacht, aber ist ja klar, wie andere. Also, es tut sich etwas. Bei uns tut sich allerdings auch etwas, denn wir möchten hinweisen, unsere Fernsehsendung, die auch bei Dr. Dicht.tv läuft, auf Astra.
Erfolgreich, wie wir gehört
haben. Und zwar täglich und auch Wiederholungen von alten Sendungen. Und das ist nun wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Und jetzt die Frage an den Heinz Schmitz. Hast du schon was aus unserem Shop gekauft?
Ja.
Was denn?
Aber noch nicht alles. Tasse.
Tasse.
Ich bin ein Kaffeetrinker und da braucht man Gefäße für.
Nur
man
eine füllen. Tasse.
Tassen. Ja, aha. Indem man muss ja das Getränk irgendwo reinfüllen und da brut sich das an. Mit Tasche und so, das ist weniger. Ich kann mit der Tasche nichts anfangen, da ich viel Fahrrad fahre und mein Aktenkoffer ist einer, den ich hinten ans Fahrrad klemmen kann.
Sollten wir vielleicht einen Fahrradkoffer
haben? Aber du kannst
das wäre das Richtige.
Du kannst dir doch ein Teehemd kaufen, wenn du schon eine Kaffeetasse hast.
T-Shirt?
Ja. Oder irgend sowas ähnliches. Also es gibt ganz, ganz viel und auch unseren Zuhörerinnen, die vielleicht die Zuhörer beschenken oder umgekehrt wollen, sei angeraten, einfach mal da reinzuschauen, was es alles gibt. So, das war's für heute.
Und?
Daumen hoch.
Und? Ebe.
Und?
Zicke-Zacke.
Hoi, hoi, hoi. Und tschüss.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.